Bayerns Kliniken haben seit einiger Zeit massive Probleme.
Es gibt Prognosen, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre jedes fünfte Krankenhaus schließen muss. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht von einem Rekordjahr an Insolvenzen 2024.
Mehr dazu gleich im Gespräch mit meiner Kollegin Stefanie Sator aus der Bayern-Redaktion. Außerdem, es gibt Neuigkeiten im Fall um die 2 toten Schlangen im Siebentischwald. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Mittwoch, den 6. März, mit mir, Lena Bammert. Die Regierung von Schwaben ist bei der Prüfung von Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Oberbürgermeisterin Eva Weber jetzt zu einem Ergebnis gekommen. Demnach hält die Regierung die Beschwerde für unbegründet. Zu der Beschwerde kam es, weil Weber im städtischen Intranet zur Teilnahme an der Demonstration gegen Rechtsextremismus aufrief, zu der Anfang Februar ca. 25.000 Menschen kamen. Der Aufruf im Intranet war eine Verletzung der Neutralitätspflicht. So sahen das zumindest die 2 Bürger, die Beschwerden stellten. Sie warfen der Oberbürgermeisterin außerdem vor, befangen zu sein, da sie als Chefin der Stadt auch die indirekte Chefin der Versammlungsbehörde sei, bei der die Demo angemeldet werden musste. Die Regierung von Schwaben sieht darin kein Problem. In den innerstädtischen Zuständigkeiten gäbe es eine strikte Trennung. Den Vorwurf bezüglich der Verletzung der Neutralitätspflicht wies die Regierung ebenfalls zurück. Es handle sich beim Veranstalter, dem Bündnis für Menschenwürde, um ein überparteiliches Bündnis, das für den innerstädtischen Zusammenhalt werbe, ohne sich dabei gegen eine bestimmte politische Gruppierung zu wenden. Das ist richtig, da es beim Demo-Motto keinen direkten Bezug zur AfD gab. Viele Teilnehmende hatten aber Plakate, die sich klar gegen die Partei positionierten. Weber erklärte in einer Reaktion auf die Prüfung, dass sie froh sei, dass die Regierung von Schwaben ihre Ansichten zum Vorgehen teile. Sich für unsere Demokratie einzusetzen ist und muss auch stets in der Zukunft Aufgabe und Pflicht eines jeden gewählten Staatsoberhaupts sein, so Weber. Im Fall der 2 toten Schlangen im Siebentischwald gibt es ein Update. Der Augsburger Verein Wasserstern konnte die erste tote Schlange jetzt identifizieren. Es handelt sich um einen australischen Teppichpython mit typisch braun-grauem Muster. Der Teppichpython gehört zu den Riesenschlangen und kann bis zu 3 Meter lang werden. Für den Menschen ist diese Schlangenart nicht gefährlich. In diesem Fall war der Mensch aber wohl für die Schlange gefährlich, sogar tödlich. Die Polizei ermittelt weiterhin wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Zeugenhinweise. Es wird vermutet, dass die Schlangen ausgesetzt wurden und aufgrund der niedrigen Temperaturen verendeten. Das Augsburger Klimacamp wird nicht an die letzte Generation übergeben. Die Überlegung stand im Raum, da der bekannte Augsburger Klimaaktivist Alexander May mit einer hohen Geldstrafe rechnen musste. Unter anderem wegen einer Baumbesetzung in der Sommerstraße im Oktober 2022, die von den Dauerdemonstrierenden des Klimacamps initiiert wurde. Die Aktivisten und Aktivistinnen demonstrierten damals mit der Aktion gegen Baumfällarbeiten auf dem Areal des Rees Parks. Bei der Verhandlung am Amtsgericht kam es jetzt zu einem Deal. Der Angeklagte May muss eine Geldstrafe von 1.200 Euro zahlen. Das ist weniger Geld als zuvor von der Staatsanwaltschaft vorgesehen. Das Klimacamp macht also weiter. Genauso wie das Wetter. Dem drohen keine Gerichtsstrafen, obwohl es weiterhin grau und regnerisch bleibt. Die Temperaturen liegen heute in Augsburg zwischen 3 und 6 Grad. In Bayern geht die Angst vor dem Kliniksterben um, und zwar schon seit einiger Zeit. Und irgendwie scheint nicht so wirklich zu helfen. Was da los ist, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Stefanie Sator aus der Bayern-Redaktion. Hallo Stefanie.
Hallo Lena.
Welche Art von Kliniken sind denn überhaupt bedroht von dem Sterben?
Also ganz grundsätzlich geht es ganz, ganz vielen Krankenhäusern schlecht. Aber man kann schon sagen, dass die großen Unikliniken davon nicht so sehr betroffen sind wie jetzt kleine Kliniken auf dem Land, kommunale Häuser, die eben nicht diese ganz großen Kapazitäten haben.
Und mit was für Problemen haben diese Kliniken in Bayern zu kämpfen? Was sind da so die größten?
Also es gibt unglaublich viele Probleme, habe ich bei meinen Recherchen erfahren. Es gibt Probleme, die die Kliniken selbst so ein bisschen zu verantworten haben, dass Strukturprobleme der vergangenen Jahre einfach nicht richtig angegangen sind, dass man manches vielleicht auch verschlafen hat. Das ist die eine Seite, also diese hausgemachten Probleme. Die anderen Probleme sind eben, dass auch die Kliniken davon betroffen sind, dass alles einfach immer teurer wird. Steigende Lohnkosten, steigende Energiepreise sind da zwei Beispiele. Dann gibt es so Dinge wie, dass es einen Trend zur Ambulantisierung gibt. Das heißt, dass die Menschen nach OPs immer seltener übernachten im Krankenhaus, was natürlich dann auch wieder weniger Einnahmen bedeutet, sondern dass die Menschen gleich nach Hause gehen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Unterm Strich bleibt dann stehen, dass es einen Wettbewerb der finanzkräftigsten Träger gibt. Das heißt, das entscheidet dann, ob dieses Krankenhaus eine Zukunft hat oder nicht. Welcher Träger denn eben bereit ist, diese gigantischen Defizite, die sich da anhäufen, zu schultern. Also nur mal ein Beispiel. Ich war im Krankenhaus in Krumbach. Das ist ein kleines Krankenhaus im Landkreis Günzburg. Und die haben gemeinsam mit der Klinik in Günzburg ein Defizit im Jahr 2022 gehabt von 11 Millionen Euro. Also es ist schon gewaltig. Und die Bayerische Krankenhausgesellschaft hat auf ihrer Homepage auch eine Defizituhr, die da tickt. Und momentan sind wir bei fast 1,5 Milliarden Euro Defizit in Bayern. Das sind pro Stunde ungefähr 90.000 Euro, die sich da anhäufen. Also es sind wirklich gewaltige Summen, von denen wir da sprechen.
Also die Uhr tickt ganz schön laut. Das Problem ist schon ein bisschen länger bekannt. Bund und Länder arbeiten ja gerade eventuell an einer Lösung, an der großen Krankenhausreform. Glaubst du, dass das die Rettung bringen könnte?
Also diese Reform ist ja so umstritten. Also einig sind sich eigentlich alle drüber, dass es einen gewaltigen Reformbedarf gibt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt aber, dass das Augenwischerei sei, dass das, was geplant ist, nicht in die richtige Richtung führt, dass das nicht dazu beitragen wird, das Gesundheitssystem zu entökonomisieren, dass es nicht dazu beitragen wird, dass die Krankenhäuser nicht mehr so sehr von den Fallzahlen abhängig sind. Und diese Reform beinhaltet ja so unglaublich viele Punkte. Und ich habe bei meinen Recherchen mit dem Klinikvorstand zum Beispiel über diesen Klinikatlas gesprochen. In diesem Atlas werden die Krankenhäuser ja dann eingeteilt in Level 1 bis 3 Kliniken. Level 3 Kliniken sind zum Beispiel die Unikliniken. Level 1 dann eben kleinere Landkrankenhäuser. Und da geht natürlich die Sorge um, dass sich die Menschen an diesem Atlas ganz, ganz krass orientieren und eben dann nur noch in diese Level 3 Kliniken gehen werden und auch das Personal vorrangig dahin geht, was natürlich eine Katastrophe für die kleinen Krankenhäuser wäre, weil die jetzt schon kein Personal mehr kriegen. Das ist ein Beispiel von dieser Klinikreform, was da momentan debattiert wird. Ja, ist schwer zu sagen. Also Karl Lauterbach sagt ja immer, es wird kein Kliniksterben geben. Und er sagt, dass diese Klinikreform ganz dringend nötig ist. Viele, vor allem unionsgeführte Länder, sagen, dass der Bund sich da viel zu viel in die Planungshoheit der Länder einmischt. Die Krankenhäuser sind sich uneins. Also es ist, glaube ich, einfach noch viel zu viel im Unklaren, damit man das richtig einschätzen kann. Was aber klar ist für die meisten, ist, dass irgendwas passieren muss, weil sonst steuern wir da auf ein ziemliches Dilemma zu. Also es gibt Prognosen, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre jedes fünfte Krankenhaus schließen muss. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht von einem Rekordjahr an Insolvenzen 2024. Ob das alles so kommt oder ob nicht, das ist natürlich schwer vorhersehbar. Aber diese Klinikreform ist halt eine Möglichkeit, zumindest versuchen, das abzufedern.
Das sind ja ganz schön krasse Prognosen. Und wenn die Kliniken dieser Krankenhausreform noch nicht so ganz trauen, was sind dann deren Pläne, wie sie sich vielleicht halten können? Gibt es da welche?
Also ich war ja da eben in Krumbach, wie ich dir erzählt hatte, und die strukturieren sich halt um. Die gehören ja, wie ich vorhin gesagt habe, mit Günzburg zusammen. Das sind die Kreiskliniken. Bisher war das so, dass es in beiden Krankenhäusern die Strukturen quasi doppelt gab. Jetzt kann man sich das einfach nicht mehr leisten, dass man in jedem Krankenhaus alles anbietet. Und man teilt es jetzt auf, was zur Folge hat, dass eben Kollegen aus Günzburg dann in Krumbach operieren und andersrum. Man teilt die Zentren auf, also nur so ein Beispiel. In Günzburg gibt es dann zum Beispiel eben die invasive Kardiologie oder die Onkologie. In Krumbach gibt es zum Beispiel die Altersmedizin oder die innere Medizin. Das heißt, man versucht es zu splitten und dann trotzdem irgendwie Synergieeffekte zu generieren. Eben um nicht beides immer doppelt vorrätig haben zu müssen. Das ist das Modell in Krumbach und ich glaube, dass das vielleicht ganz viele andere Krankenhäuser auch machen. Also dass die versuchen, ihre eigenen Strukturen so umzubauen, dass es wirtschaftlich einfacher ist, dass es personell vor allem einfacher ist. Die hatten mir erzählt, dass sie von heute auf morgen eigentlich 60 Pflegekräfte einstellen könnten und die kriegen sie aber nicht. Und da muss man einfach in den Krankenhäusern ganz viel neu strukturieren, zusammenlegen, bündeln, sonst wird es nicht gehen.
Ich merke schon, die Kliniken müssen kreativ werden. Vielen Dank, Stefanie.
Sehr gerne.
Und wir machen weiter mit dem Blick aus Bayern auf Deutschland, denn dort ist die Arbeitszeit so niedrig wie seit dem Corona-Jahr 2020 nicht mehr. Das gab das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gestern in Nürnberg bekannt. Die Gründe sind unter anderem der Rekordkrankenstand, wenige Überstunden und viel Teilzeit. Und nach dem Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Autowerks in Brandenburg rechnet das Unternehmen wegen Produktionsstillstands mit wirtschaftlichen Schäden im hohen neunstelligen Bereich. Man gehe von einer mehrtägigen Unterbrechung der Stromversorgung aus. Zum Schluss kümmere ich mich jetzt noch um eure Gesundheit, weil ihr seid es mir einfach wert. Ich möchte, dass es allen HörerInnen des Augsburger Nachrichtenweckers blendend geht. Deswegen verrate ich euch jetzt das gesündeste Lebensmittel der Welt. Das haben Forscher der William Patterson University in New Jersey nämlich eigentlich schon vor Jahren ermittelt und trotzdem kennt und isst es fast niemand. Und das wird sich durch diese Nachrichtenwecker-Folge hoffentlich ändern. Bei dem gesündesten Lebensmittel der Welt handelt es sich um, Achtung Trommelwirbel, die Brunnenkresse. Die schaffte es bei der Studie auf Platz 1 noch vor Spinat, Chicorée und Chinakohl. Schon in der Antike als Heilpflanze verehrt, wächst die sogenannte echte Brunnenkresse in Deutschland vor allem an schnell fließenden Gewässern, Quellen und Quellbächen. Die Brunnenkresse hat viel Vitamin C und Eisen, außerdem 14 weitere wichtige Vitamine wie Vitamin A und K. Und dann hat sie auch noch mehr, nämlich Mineralien, Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe. Und ihr könnt sowohl Blätter als auch Stängel essen. Der einzige Nachteil, die Brunnenkresse schmeckt sehr scharf. So scharf, dass sie sich sogar als Pfefferersatz eignet. Also am besten vielleicht einfach über den Salat streuen oder so. Der lateinische Name macht übrigens auch richtig Lust auf die Brunnenkresse. Nasus tortus, zu Deutsch gerümpfte Nase. Die hattet ihr beim heutigen Hören hoffentlich nicht. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Tag. Mein Name ist Lena Bammert. Danke an euch fürs Zuhören. Danke an Stefanie Sator für das Gespräch. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Bleibt gesund, ob mit oder ohne Brunnenkresse. Und wenn ihr mögt, sind der Nachrichtenwecker und ich auch morgen wieder für euch da.